Anstoß, der Fußball-Podcast.
2 Stunden 53. 2 Stunden 53. Das ist nicht die Zeit, die ich am vergangenen Wochenende im Stau auf Autobahn zu meinen Fußballeinsätzen nach Wolfsburg und Hannover verbracht habe. Nein, 2 Stunden 53, das ist die Zeit, die mein Podcast-Partner Fabian Wittke in den Hamburger Asphalt oder auf den Hamburger Asphalt gebrannt hat beim Hamburg-Marathon. Fabian ist ein Phänomen. Er läuft und läuft und läuft wie so ein alter VW-Käfer und in dieser heutigen Anstoßfolge natürlich auch zur Höchstform auf, wenn denn noch ein bisschen Energie vorhanden ist. Gibt es noch Energie, Fabian? Hast du noch Power für eine tolle Anstoßfolge?
Aber natürlich. Ich meine, das ist doch Chlor. Das bin ich natürlich den vielen Stussis da draußen und natürlich auch dir schuldig. Es ist Montag. Es ist mittlerweile schon 2 Minuten nach 21 Uhr. Ich habe ein bisschen Muskelkater, aber es ist nicht so schlimm wie erwartet. Es ist ja im Prinzip auch häufig das Motto bei Anstoß. Es ist nicht ganz so schlimm wie erwartet, aber es tut trotzdem an der einen oder anderen Stelle weh. Michael Augustin ist natürlich auch mit am Start und wir werden jetzt 2 Stunden und 53 Minuten natürlich nur über den Marathon reden. Und übrigens, hier, hör mal ganz kurz. Ah, warte mal. Oh, ich habe mir jetzt... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich so drauf gefreut, mal wieder ein richtiges Bier zum Podcasten zu trinken. Ich habe mir hier gerade so ein Flensburger Strandlager aufgemacht und das trinke ich jetzt. Ich trinke ja sonst zu Hause alleine sowieso keinen Alkohol. Jetzt bin ich ja nicht alleine, ich bin ja mit dir und freue mich auf dieses Post-Marathon-Bier. Du merkst, ich habe nicht nur dieses Bier, sondern auch Sabbelwasser getrunken. Das passt eigentlich ganz gut in diesen Podcast. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Ich hole jetzt mal ganz tief Luft. Ich trinke jetzt mal einen Schluck und freue mich, dass du am Start bist. Hallo Michael Augustin.
Ja, hallo Fabian Wittke und herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Marathonzeit. Ich habe auch gerade einen Schluck genommen, einen Schluck Wasser aus meiner Trinkflasche. Ja, bei mir ist es kein Bier. Ich drehe die Trinkflasche jetzt auch zu, werde demnächst dann auch mal wieder, wenn du eine längere Sprechpassage hast, den nächsten Schluck nehmen. Ich war ja gestern tatsächlich, während du in Hamburg gelaufen bist, während du den Marathon gelaufen bist, war ich auf dem Weg nach Hannover ja. Und dann irgendwann auch wieder auf dem Rückweg vom Zweitligaspiel Hannover 96 gegen den 1. FC Köln. Ich also Richtung Norden aus dem Süden kommend und Richtung Süden aus dem Norden kommend kam mir der Mannschaftsbus des Karlsruher SC auf der Gegenfahrbahn entgegen. Und rate mal, was der im Gepäck hatte.
3 Punkte?
3 Punkte, richtig. Ja. Da waren 3 Punkte im Gepäck, habe ich genau gesehen.
Ja, aber ist der HSV nicht auch wirklich schon ulkig? Also das ist ja im Prinzip so wie irgendwann die Schiebermütze von Steffen Baumgart kultiger war als er selbst, dass der Kult um seine Person größer war als mutmaßlich die Leistung, auch wenn Union Berlin natürlich momentan gefühlt seit 47 Spielen ungeschlagen ist. Aber der HSV lebt momentan den eigenen Kult, also trägt sozusagen die eigene Kleidung von der Vergangenheit wieder selbstbewusst auf. So frei nach dem Motto, wie die Gen Z das in Berlin auch macht mit diesen ganzen Raver-Klamotten. So sagt der Hamburger SV so, komm, das alte Gewand, das kommt alles wieder. Gut, dass wir das noch auf dem Dachboden oder in der Verkleidungskiste haben. Komm, das holen wir im Frühjahr mal wieder raus. Wir gönnen uns jetzt mal den Kult. Obwohl, es gibt eine gar nicht mal so steile These von einem guten Freund von mir, der sagt, pass mal auf, der Hamburger SV gewinnt in diesem Jahr kein Spiel mehr. Aber das ist auch völlig egal, weil die Konkurrenz tut es eben auch nicht.
Das Konklave beginnt ja am 7. Mai. Dann wird über einen neuen Papst abgestimmt. Wir sind da schon einen Schritt weiter, wenn es um die Abstimmung des heutigen Folgentitels geht. Ich möchte zumindest mal meinen Kandidaten benennen. Wenn das HSV-Irus ausbricht, also ihr müsst euch das so vorstellen, HSV in den Großbuchstaben und dann Irus rangehängt. Also das liest sich besser, als es sich anhört. Aber ich glaube, was mit dem HSV-Virus oder HSV-Irus gemeint ist, das kann sich jeder denken.
Ja, stimmt. Also definitiv. Also ich glaube hier Mopo und Hamburger Kollegen der Bild-Zeitung, die würden ganz gerne Copyright darauf anmelden, aber das gehört natürlich dir. Finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn es natürlich KSC war aus Hamburger Sicht, aber mit der HSV-Irus ist natürlich auch sehr gut. Ja, definitiv.
Ja, das ist ausgebrochen. 2-4 gegen Eintracht Braunschweig, dann ein 2-2 auf Schalke in fast 90-minütiger Überzahl, jetzt 1-2 gestern gegen den KSC verloren. Und jetzt kann mir auch keiner mehr erzählen, dass es nicht doch wieder losgeht. Das Kopfkino. Ich habe ein Interview gehört oder einen Ausschnitt gestern im NDR Sportclub. Da wurde Robert Glatzel, der ja auch schon ein paar verpasste Aufstiege als HSV-Profi miterlebt hat, gefragt, ob jetzt das Kopfkino wieder losgehe, und er hat das bestätigt. Und daran ändert auch die Tatsache nichts daran, dass Merlin Polzin, den ich eigentlich für einen jungen, sympathischen und auch kompetenten Trainer halte, sich zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den KSC auf der Pressekonferenz hingesetzt hat und gesagt hat, sicherlich um auch Selbstbewusstsein auszustrahlen, der Volkspark ist kein Ort für Zweifler. Aber die Zweifler sind da. Da waren gestern 57.000 Zweifler auf der Tribüne und 11 Zweifler in roten Hosen. Also 10 hatten rote Hosen an. Daniel Heuer Fernandes vielleicht eine gelbe. Ich glaube, er hat in Gelb gespielt. Also da zweifeln ganz, ganz viele. Und da kann mir keiner mehr was anderes behaupten. Darmstadt auswärts, Ulm zu Hause, Fürth am letzten Spieltag auswärts, sind die verbleibenden drei Gegner. Und da ist es völlig egal, ob es für die Mannschaft wie für Ulm noch um was geht oder wie für Darmstadt dann um nichts mehr geht. Der HSV hat einfach wieder die Flatter, und das kann ich nur damit erklären, dass diese Mannschaft eben nicht in dieser hundertprozentigen Zusammensetzung, aber in Teilen schon solch einen Misserfolg wie den verpassten Aufstieg und nicht nur einen, sondern mehrere davon erlebt hat. Und ich fand das gestern auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den NDR Sportclub, der kam dann gestern Abend, wie immer sehr spät, 22.50 Uhr. Hast du die Sendung gesehen mit Daniel El Fadli als Gast?
Ja, was hat der bitte schön für einen reflektierten Bruder, der am Ende noch so einen Kalenderspruch als Weisheit mit auf den Weg gibt, ne? Also sehr sympathisch fand ich den. Also ich wusste gar nicht, dass der bis vor ein paar Jahren dann noch in der 7. Liga gespielt hat und dann da über den 3., 4. und 5. Bildungsweg beim Hamburger SV gelandet ist und dass der HSV ihn damals schon haben wollte. Aber also toll. Ja, super sympathischer Spieler, finde ich.
Ja, genau, aber er war natürlich auch so sehr in seinen Floskeln gefangen, als die Fragen nach der Saisonprognose kam. Er taute dann auf, als es um seine persönlichen Themen ging, aber er hat ja immer wieder versucht, klarzumachen, ich habe damit ja gar nichts zu tun, ich bin erst seit Sommer 2024 hier, ich habe noch keinen Aufstieg verpasst, und ich versuche so diesen Vibe in die Kabine, in die Mannschaft zu tragen. Das glaube ich ihm auch, dass er das versucht, und das versuchen andere auch, die wie er im vergangenen Sommer erst nach Hamburg gekommen sind. Aber ich glaube, die Mannschaft besteht ja größtenteils aus Spielern, die das eben schon erlebt haben. Und wenn die in der Mehrheit sind, dann ist das, glaube ich, auch die Gefühlslage, der Vibe, der sich dann in der Kabine nach jetzt drei Spielen ohne Sieg ausbreitet. Und deswegen, ich bin fest davon überzeugt, die Angst geht um. Ich bin noch nicht so ganz klar, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, steigt der HSV jetzt auf oder verpasst das? Wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, die Konkurrenz ist ja nun auch nicht gut. Ich habe gestern den FC gesehen, aber man muss ja eher auf die Mannschaften gucken, die hinter dem HSV sind. Der erste FC Magdeburg ist aktuell Tabellendritter, hat auch nicht gewonnen. Also ich bin da noch so ein bisschen unentschieden, aber ich kann mir auch das, was dein Kumpel gesagt hat, vorstellen, dass der HSV von den verbleibenden drei Spielen Darmstadt, Ulm und Fürth keins mehr gewinnt.
Ja, also das wäre wirklich schon fast sensationell im negativen Sinne. Aber mir fiel dazu noch die Schlagzeilen-Orakel-Überschrift ein vor dem Spiel gegen Ulm. Jetzt bloß nicht, und dann das S so ein bisschen abgesetzt, patzen, spatzen, weißt du?
Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht.
Könnte passieren.
Also es sind noch 3 Punkte Vorsprung vor Magdeburg, und der HSV hat die um 10 Tore bessere Tordifferenz im Vergleich zum ersten FC Magdeburg, aber ich finde es sehr merkwürdig. Ich kann ja auch kurz ein paar Sätze zum FC sagen, der gestern in Hannover, das war ein unfassbares Bild. Ich war da, weil ich war Field Reporter und stehe da mit im Kamerateam. Ich habe das ja dann letzte Woche auch mal erklärt und muss nach dem Spiel die Interviews führen. Du bist da hinter das Tor gegangen, also vor die Gästekurve, und da waren wirklich in Weiß über das ganze Stadion verteilt 15.000 Kölner. 15.000 Kölner in Hannover. Als die Mannschaft rauskam, ist sie so dermaßen gefeiert worden, die Mannschaft des 1. FC Köln. Und ich habe mehrere Ohrwürmer bestehend aus FC-Songs seit gestern Nachmittag im Ohr, die mir nicht aus dem Kopf gehen, weil es so unfassbar laut ist. Ich meine, ich stand vor der Gästekurve und habe logischerweise die Unterstützung aus der Nordskurve, da sind ja die Fans von Hannover 96, nicht gehört, weil die Kölner hinter mir so laut waren. Aber dann spielt der FC wirklich richtig, richtig schlecht gegen eine Mannschaft von Hannover 96, die im Jahr 2025 noch kein Spiel zu Hause gewonnen hat, die im gesamten Monat April noch ohne Punkt war, die jetzt André Breitenreiter rausgeschmissen hat mit so einem Trainer-Trio bestehend aus Lars Balemann, Dirk Lottner, ehemalige FC-Legende, und Christian Schulz dann dort aufmarschiert ist. Und Hannover war gut, aber Köln war eben auch schlecht. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe dann auch die Kölner Spieler, also in dem Fall Marvin Schwebe, den Torhüter, und Timo Hübers, den Abwehrspieler, gefragt und auch den Trainer des FC, Gerhard Struber. Ja, was ist denn da eigentlich los an der Tabellenspitze? Warum tun sich alle Mannschaften an der Tabellenspitze der zweiten Liga so schwer? Und als hätten sie sich abgesprochen, haben sie alle irgendwie sinngemäß gesagt, ja, weil die zweite Liga so ausgeglichen ist. Ich weiß nicht, ob die so ausgeglichen ist. Man kann auch sagen, es gibt einfach keine richtig gute Mannschaft. Es gibt mehrere Mannschaften auf einem Niveau, und das Niveau hat mit Spitze oder mit Spitzenqualität nichts zu tun. Es gibt viele Mannschaften, denen einfach total die Düse geht. Und die, die am seltensten verliert, das ist ja auch im Erfolgsfall immer so, die steigt dann am Ende auf, aber nicht, weil sie einen überzeugenden, überragenden Fußball spielt. Also der 1. FC Köln hat mich gestern überhaupt nicht überzeugt, und viele andere Mannschaften tun es gerade auch nicht.
Ja, und kann jetzt Hannover 96 da auch nochmal nach oben schielen?
Also nach oben schielen, theoretisch ja, als Tabellenneunter mit 46 Punkten. Wir haben ja gerade gesagt, Magdeburg hat 50, also auch nur vier mehr auf Platz 3. Aber ich glaube es nicht. Natürlich sagt auch keiner das bei Hannover 96. Die wollen jetzt einfach die Saison so anständig wie möglich zu Ende bringen, sich präsentieren wollen, auch weil sie ja noch vielleicht auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die letzten drei Gegner sind, vielleicht greift Hannover noch, ah ja klar, gegen Ulm spielt Hannover. Also Hannover greift ja noch aktiv in den Abstiegskampf ein, und sie wollen sich da keine Vorwürfe gefallen lassen, aber nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber hey, wer kann da alles noch mitmischen? Karlsruhe mischt jetzt wieder mit, Kaiserslautern, auch nach dem Trainerwechsel erfolgreich gewesen. Düsseldorf, Paderborn, Elversberg, das Spiel Düsseldorf-Nürnberg war ja auch so skurril, das habe ich dann über weite Strecken gesehen in der zweiten Halbzeit am Samstagabend, als ich dann wieder da war. Ich war am Samstagnachmittag auch in Wolfsburg, und es stand irgendwie 0-3, und dann bin ich zu meinen Kindern gegangen und habe die noch mit ins Bett gebracht, und dann ging ich runter, habe mir erstmal was zu essen gemacht, und dann habe ich mal kurz zum Fernseher geguckt, hups, 2-3, und dann habe ich mich doch mal wieder etwas konzentrierter auf die Couch gesetzt, weil ich mir da gedacht habe, oh, das könnte doch nochmal spannend werden, und zack hat Düsseldorf dann noch den 3-3 Ausgleich gegen Nürnberg erzielt. Da kannst du dich ja freuen über so eine 3-Tore-Aufholjagd, aber am Ende hat Fortuna Düsseldorf ja auch 2 Punkte zu wenig geholt, wenn die Mannschaft noch aktiv da hätte eingreifen wollen. Also klar, sie sind auch noch dabei im Aufstiegskampf, aber es ist verrückt, und ich finde diese zweite Liga ganz merkwürdig, aber ja auch geil, weil es spannend ist. Und ich kann dir keinen Favoriten benennen. Findest du einen, wenn du dir die ersten 9 der Tabelle anguckst?
Ja, ich glaube eigentlich schon. Also der 1. FC Köln definitiv, jetzt mit dem kommenden Heimspiel, da spielen sie zu Hause gegen wen nochmal? Gegen Regensburg, genau, so war das. Also gegen den Tabellenletzten. Und der 1. FC Köln, ich habe ihn in diesem Jahr, in dem Sinne, in dieser Saison, mal zu Hause gesehen gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal. Natürlich auch nochmal eine ganz andere Wucht. Also da mit einem Sieg, würde ich sagen, ist der 1. FC Köln so gut wie durch, sage ich jetzt einfach mal, hätte.
Ja, aber sie können noch nicht feiern am Samstagabend, nee, weil ja am Sonntag dann noch Elversberg in Nürnberg spielt und ja gewinnen könnte. Und Köln käme im Falle eines Sieges gegen Regensburg auf 57 Punkte, und Elversberg hätte, vorausgesetzt es klappt mit einem Erfolg in Nürnberg, 52 Punkte. Das wären dann nur 5 Punkte vor. Elversberg hat auch die deutlich bessere Tordifferenz. Also wenn das so käme, Köln kann im Falle eines Sieges am Samstagabend, und darauf war ja eigentlich alles ausgerichtet, nicht den Aufstieg feiern. Das hätte funktioniert, wenn Köln gestern in Hannover gewonnen hätte, aber so geht es eben nicht am kommenden Samstag.
Nee, genau, aber trotzdem sind sie für mich die Favoriten. Und ja, das mit dem Hamburger SV, da will ich nicht sagen, hast du mich jetzt verunsichert, sondern der HSV hat sich selbst verunsichert, und dem HSV ist natürlich auch traditionell wirklich alles zuzutrauen. Also und das haben wir in der vergangenen Woche auch gesagt, es gibt da unten eben nicht so wie Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison eine Mannschaft, die jetzt mal so eine kleine Serie startet, ne? Dann, wenn du jetzt in dieser Situation vor zwei, drei Spieltagen mal so eine richtige Serie gestartet hättest, dann wäre die Wahrscheinlichkeit so gigantisch groß, dass du jetzt mindestens Zweiter oder vielleicht sogar Erster wirst. Aber das ist eben nicht der Fall. Unter den Elversberg, Paderborns, Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruhe, vielleicht sogar noch Hannover 96. Es ist halt wirklich irre und gleichzeitig spannend. Wenn du dir jetzt mal nicht losgelöst von Sympathien, sondern einfach nur nach Sympathien, wenn du vielleicht auch Wertigkeit, Traditionsvereine, was man da alles so mit rein misst, welchen Zweitligisten würdest du dir am liebsten in der ersten Liga wünschen unter den potenziellen?
Ja, auf jeden Fall den ersten FC Köln. Also nicht nur, weil mich die 15.000 gestern beeindruckt haben. Ich finde, Köln ist schon ein cooler Verein und Gründungsmitglied der Bundesliga. Großer Verein, große Stadt, großer Support, großartige Stimmung. Ich weiß nicht, ob wir von den Kölnern großartigen Fußball sehen. Das ist ja auch jetzt keine steile These. Ich glaube, mit der Mannschaft werden sie arge Schwierigkeiten kriegen, in der nächsten Saison die Klasse zu halten. Ich weiß nicht, ob Gerhard Struber jetzt noch einen Plan B in der Tasche hat und ob der den FC dann nochmal neu erfindet für die erste Liga, aber das ist schon sehr bieder. Köln gewinnt ja dann auch oft mit einem Torunterschied oder verliert dann, so wie gestern in Hannover mit einem Torunterschied. Köln wäre schon cool und Magdeburg hat natürlich auch eine enorme Wucht. Magdeburg, großer Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt. Könnte ich mir mit dem Christian Titz Fußball auch gut in der ersten Liga vorstellen, und mit gut meine ich tatsächlich gut, also nicht gut Tabellen 9. oder 10., sondern gut genug und am Ende drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Und sonst bin ich natürlich ein großer Fan der Elf, ne? Die SV Elversberg, damit die Verzwergung der Bundesliga weiterginge. Das wäre natürlich auch toll, wenn endlich mal wieder ein Verein aus dem Saarland oben wäre.
Ja. Ja, ich gehe damit. Also ich finde auch so die Vereine mit Traditionen. Also ich meine, der Karlsruhe SC wäre natürlich auch mal wieder großartig in der ersten Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Kaiserslautern, Düsseldorf.
Düsseldorf fänd ich gut, weil mir das echt leid getan hat, wie die Fortuna in der vergangenen Saison in der Relegation am VfL Bochum gescheitert ist und weil ich Daniel Thun sehr sympathisch finde. Also wenn ich jetzt wenn ich deine Frage ganz ernst beantworten würde, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall auch Fortuna Düsseldorf mit aufzählen, wegen Daniel Thun.
Was mit dem Hamburger SV?
Ja, der Podcast lebt ja auch davon, dass der in der zweiten Liga, also ich lasse das mal so stehen.
Ja, okay. Schauen wir mal, was der HSV daraus macht. Ja. Was machen wir?
Ja? Was machen wir? Ich finde, wir können thematisch ruhig noch ein ganz kleines bisschen in der zweiten Liga bleiben, weil es sind ja doch auffallend viele Trainerwechsel gewesen der vergangenen Woche, an den letzten vier Spieltagen. Also am Wochenende war jetzt der 31. Spieltag und vorher hat sich der 1. FC Kaiserslautern von Markus Anfang getrennt, Thorsten Lieberknecht für die verbleibenden Spiele verpflichtet, den Trainerwechsel von Hannover habe ich schon erwähnt, André Breitenreiter ist nicht mehr da, jetzt gibt es halt ein Trainer-Trio und dann soll ein Nachfolger gesucht werden, Steven Cherundolo ist ein möglicher Kandidat, der 96-Rekordspieler, der zuletzt in den USA tätig war und jetzt ja auch bald wieder nach Deutschland mit seiner Familie zurückkehrt. Schalke hat Kees van Wonderen noch nicht den Laufpass gegeben, aber angekündigt, dass es da nach der Saison keine Zusammenarbeit geben wird. Und dann gestern auch Preußen Münster trennt sich von Sascha Hildmann, vom Rekordtrainer, der die Mannschaft nonstop von der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga geführt hat. Das finde ich dann ehrlich gesagt total schräg. Das ist sicherlich der Trainerwechsel, der am wenigsten Glamour versprüht von denen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber ein Verein von Preußen Münster, der zwei Entwicklungsschritte auf einmal genommen hat, schmeißt den Trainer raus, dem der Verein so viel zu verdanken hat, und hat nicht den Mut, den Mumm, mit diesem Trainer in die dritte Liga zurückzugehen, was ja das Normalste der Welt wäre. Das ist leider auch ein bisschen so wie bei Holstein Kiel, haben wir in den vergangenen Wochen ja auch oft drüber gesprochen, deswegen fand ich es da ja auch toll, dass die Kieler mit Marcel Rapp verlängert haben. Aber Münster ist 17. und das ist, glaube ich, auch die Tabellenregion, in der jeder den SC Preußen Münster erwartet hätte. Und jetzt fliegt der Sascha Hildmann raus und Nachfolger werden, das habe ich gerade gelesen und das finde ich, ich habe bisher nur die Überschrift gelesen im Kicker, Christian Panda, der ehemalige 96-Profi, und Kiran Schulze-Marmeling. Mehr kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, da müsste ich mir den Artikel mal gründlich durchlesen. Also der Trainerwechsel in Münster hat mich gestern komplett überrascht, weil da ja substanziell was jetzt zerstört wird. Hildmann und Preußen Münster, das war ja 5 Jahre lang eine Erfolgsstory.
Ja, also definitiv. Das kann ich auch nicht verstehen. Da fehlen mir auch so ein bisschen die Christian Streich-Vibes oder da fehlt mir, glaube ich, auch so der authentische Blick in den Spiegel, um zu sagen, wer sind wir eigentlich, was sind unsere Ambitionen. Und bei den Möglichkeiten, die Preußen Münster vor der Saison hatte, ging es eigentlich von vornherein nur darum, irgendwie in der Liga zu bleiben. Und bei diesem irgendwie in der Liga bleiben gehört dann wahrscheinlich auch als Teilerfolg dazu, dass man, so ähnlich wie du es sagst, bei Holstein Kiel den Relegationsplatz erreicht. Und man steht jetzt, obgleich der schlechteren Tordifferenz, hinter Ulm auf dem direkten Abstiegsplatz, aber hat ebenfalls wie Ulm 29 Punkte. Also auch da würde ich sagen, ist noch alles möglich. Und ich glaube vor allen Dingen, also man ist natürlich immer nicht so in der Kabine mit dabei, aber letztendlich geht es ja bei einer so späten Trainerentlassung in der Saison darum, dass man dann noch diesen häufig zitierten Impuls setzt. Und ich weiß nicht, ob eine Mannschaft, die mit diesem Trainer aus der Regionalliga über die dritte Liga dann in die zweite Liga aufgestiegen ist, ob man da diesen Trainer freistellen muss, um dann noch einen Impuls zu setzen. Kann ich mir nur ganz schwierig vorstellen. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schräg, weil man könnte es ja auch positiv sehen und sagen, wow, wir haben im Entwicklungsprozess einen Zwischenstep übersprungen und sind jetzt in der zweiten Liga, nehmen da jetzt...
Haben Geld verdient.
Wollte ich gerade sagen. Nehmen da jetzt das TV-Geld mit, gehen wieder runter in die dritte Liga und bauen jetzt vielleicht nochmal eine Nachhaltigkeit auf. Ne? Aber ja. Das finde ich auch schräg. Und Christian Panda, hat er nicht auch mal ein Länderspiel gemacht? Ja, ne?
Hat im Wembley-Stadion getroffen, ja, hat er, ne? Gegen England, klar. Ja, Schalke und Hannover waren seine Vereine.
Aber ich finde aber übrigens auch genauso schräg, also sowohl damals schräg die Situation, dass man Leitl bei Hannover 96 entlassen hatte, dass man da Breitenreiter installiert hat und den jetzt dann irgendwie so ein bisschen geräuschlos, einvernehmlich wieder freistellt. Also wenn man ganz
der
hart...
Der Vertrag wäre eh nur noch ein paar Wochen gelaufen. Ja, ne? Also er hatte nur einen Vertrag bis Saisonende. Im Falle eines Aufstiegs hätte der sich verlängert. Aber man hätte es auch noch zu Ende führen können. Da hast du natürlich recht. Ja, und Christian Panda ist übrigens in Münster geboren, sollte ich noch dazu sagen. Der kommt vom SC Preußen.
Ja, okay. Aber was ich aber noch sagen wollte zu André Breitenreiter, das ist dann aber auch schon eine ziemlich direkte Selbstanzeige an Markus Mann, ne?
Ja, ist es. Definitiv. Breitenreiter hat ja von den letzten 12 Spielen nur 2 gewonnen. Das gestern konnte er nicht mehr gewinnen, weil er nicht mehr da war. Und ja, die Saison wäre mit Stefan Leitl möglicherweise anders ausgegangen, möglicherweise besser ausgegangen, wenn man den Dreijahresplan durchgezogen hätte. Es war ja mal ein Dreijahresplan zwischen Hannover 96 und Stefan Leitl ausgemacht, mit dem Ziel, am Ende dann in die Bundesliga aufzusteigen. Ist natürlich jetzt total hypothetisch. Und zu Preußen Münster noch, natürlich kann ich das auch von hier nur oberflächlich betrachten, was da passiert ist. Aber wenn wir da noch mehr Expertise wollen, dann müssen wir natürlich jetzt mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers mal ein bisschen genauer sprechen. Die kennen sich da aus, Tatort Münster, ne? Mhm. Ja, Spitzengag.
Den fand ich super. definitiv. Ich meine, die einzige Frage ist doch, wo geht Lukas Kwasniok jetzt hin? Der war doch hier auch schon bei uns im Podcast zu Gast.
Ja, Martin Kind hat ja auch frei von der Leber weggeplaudert. Ja, den hätten sie auch gerne in Hannover, also würden sie gerne holen, aber den zieht es wohl in die erste Liga. Das könnte man ja auch über den Bachelor der Liga sagen, über den Bachelor der Bundesliga. Das ist ja Sandro Wagner, der wahrscheinlich auch ganz viele Anfragen haben wird, nachdem er jetzt veröffentlicht hat, dass er nach dem Nations League Final Four als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft aufhören wird. Also er möchte eine Karriere als Bundesliga-Trainer starten und ich glaube, die Karriere wird er locker starten können. Der hat, wie der Bachelor an jeder Hand eine Frau hat, hat er an jedem Finger, also an jedem Finger eine Frau hat, hat er an jedem Finger einen potenziellen Bundesligisten, den er haben will. Hoffenheim, das Interesse ist ja kein Geheimnis. Bayer Leverkusen, da könnte auch Bewegung reinkommen. Angeblich wechselt Carlo Ancelotti von Real Madrid nach Brasilien, um die brasilianische Nationalmannschaft auf die WM 2026 vorzubereiten. Damit wäre der Weg von Xabi Alonso nach Madrid frei. So könnte dann auch Bayer Leverkusen ein potenzieller künftiger Arbeitgeber für Wagner werden. RB Leipzig, VfL Wolfsburg, also das sind natürlich nicht alles Vereine, die möglicherweise auch für Kwasniok in Frage kommen könnten. Leverkusen würde ich da mal ausschließen, Leipzig auch, aber Hoffenheim ist vielleicht auch eine Adresse für Kwasniok. Ich sehe den perspektivisch auch in der ersten Liga.
Möglicherweise wird es ja auch so sein, dass Blessin nach Hoffenheim geht, Wagner nach Leverkusen und Kwasniok zum FC St. Pauli.
Ha. Ui, könnte auch das sein. Das ist jetzt eine Rochade. Ja, da, ja, also über Blessin haben wir letzte Woche auch gesprochen. Da gibt es auch keinen neuen Stand. Ich habe immer noch nicht die Aussage von ihm gehört. Natürlich bin ich in der nächsten Saison Trainer beim FC St. Pauli. Vielleicht hat aber auch nach dem 0:0 gestern in Bremen niemand diese Frage so konkret gestellt. Ja, aber es ist da unwahrscheinlich viel Bewegung gerade drin. Und die Personalie Wagner finde ich echt spannend, weil den halte ich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt hier, für einen super Trainer. Der hat ja auch als junger Trainer, der ja mit 37 immer noch ist, ist er 37? Ich glaube ja, mit der Spielvereinigung unter Haching schon den ersten großen Erfolg gehabt. Den Verein hat er nämlich von der Regionalliga in die dritte Liga geführt und er ist einer, der gute Laune versprüht, der als Experte beim ZDF und bei DAZN ja auch den Fernsehzuschauerinnen deutlich gemacht hat, dass er viel von Fußball versteht, dass er auch eloquent ist, dass er lustig ist, vielleicht manchmal ein bisschen drüber war, aber der kommt auch bei der Nationalmannschaft gut an und das ist für Nagelsmann ein großer Verlust und für den Bundesliga-Verein, der sich für ihn entscheidet, glaube ich, ein großer Gewinn und für ihn eine große Chance, die er aber, glaube ich, nutzen wird.
Ja, ich bin gespannt. Also es ist ja immer so, dass das eine, ich glaube, ist auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt aus der Regionalliga kommst und da einen Verein fit machst für die dritte Liga und es muss ja wirklich auch immer so der Moment passen, in dem du startest. Ne? Also damit will ich auch sagen, Aufbruchstimmung im Verein, Kader gut zusammengestellt, dann die erste Station, ne? als Cheftrainer oder als dann auf höchstem Niveau, ne? Will ich jetzt mal sagen. Ich vergleiche das jetzt mal ganz gerne mit Dino Topmöller. Wenn das dann nicht sofort funktioniert, dann gibt es denn schon vielleicht die erste Trainerentlassung oder dann hast du mit der ersten eigenen Entlassung zu tun und dann werden die darauf folgenden Chancen halt kleiner und kleiner. Gegenbeispiel zu Dino Topmöller ist für mich so Hannes Wolf, ne, der gut gestartet, so beim VfB Stuttgart, dann selbst zurückgetreten damals, dann beim Hamburger SV und dann wurden die Stationen halt irgendwie immer kleiner und kleiner. Das wird sich zeigen. Das wird halt davon abhängig sein, welche Möglichkeiten du vorfindest, wie gut dein Kader ist und ja, wie es dann vor allen Dingen im ersten halben Jahr so funktioniert. Aber potenziell.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der noch abwartet, wenn Hoffenheim eine heiße Fährte ist, was ja zumindest von Hoffenheimer Seite so zu sein scheint. Ich glaube, der wartet auch erstmal ab, ob Hoffenheim tatsächlich erstklassig bleibt. Und das ist ja auch schon fast so ein bisschen der Schwenk nach Kiel. Zu deinem Erlebnis, ich will jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht damit nerven, dass ich hier noch von Wolfsburg gegen Freiburg erzähle. Das ist echt immer wieder frustrierend, nach Wolfsburg zu fahren, in ein halbleeres Stadion zu gucken und dann solche Fußballspiele zu sehen. Deswegen, ich möchte Thomas Dehne zitieren, den Torhüter von Holstein Kiel. Im Keller brennt noch Licht. Hast du es auch gesehen, das Licht?
Ja, ich glaube, man hat tatsächlich am vergangenen Wochenende ganz, ganz viel gesehen, also vor allen Dingen ganz viel Gegenteiliges. Und zwar galt ja so ein bisschen in den vergangenen Wochen immer so die These bei Holstein Kiel aus dieser Mannschaft, die vor allen Dingen durch den Charakter gelebt hat und dadurch auch aufgestiegen ist und ja auch kein großer Favorit auf den Aufstieg in der vergangenen Saison war, da bricht jetzt etwas auseinander. Und den großen Umbruch im Sommer wird es geben. Wir brauchen jetzt nicht nur mit Holtby anfangen, kleine Bekel, der den Vertrag nicht verlängern wollte, mit vielen Spielern, die dann auch irgendwie gehen.
Kleine werden. Bekel?
Colin Kleine Bekel, dessen Vertrag läuft im Sommer aus.
Ach so, der will nicht verlängern, der war doch die ganze Zeit verletzt.
Ja, ja, genau, aber dem hat man einen Vertrag hingelegt und den hat er abgelehnt und sucht sich da.
Ach so, wahrscheinlich stark leistungsbezogen, sprich weniger Kohle, deutlich weniger Kohle. Hört sich für mich so an.
Bestimmt, kann gut sein. Auf jeden Fall sind da die Fronten, so wie ich das gehört habe, auf jeden Fall auch ziemlich verhärtet. Und jetzt ist der natürlich auch schon seit einem Jahr verletzt mit seinem Kreuzband. Also da muss es irgendwie auch noch weitere negative Entwicklungen geben. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Timo Becker und so weiter. Auf jeden Fall dieses Gesicht, dieses Gesicht der Aufstiegsmannschaft und ein bisschen auch der Kult darum, deswegen will ich das jetzt gar nicht schmälern, der wird ein bisschen weichen und egal in welcher Liga Holstein bleiben wird, es wird auf jeden Fall ein neues Gesicht geben. Aber was ich jetzt eben nochmal festgestellt habe am vergangenen Wochenende und das ist jetzt nicht nur dieses Ergebnis und dieser ja, ich will schon sagen, ich will jetzt nicht von Jahrhundertspiel anfangen, aber ich will schon sagen, ein wirklich sehr, sehr besonderes Spiel.
Das war ja das gegen die Bayern im Elfmeterschießen.
Ja, aber trotzdem so vom Gefühl her gemessen natürlich auch an den Bundesliga-Siegen, die Holstein hatte, ne, muss man natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt und natürlich auch mit dem Spielverlauf und natürlich auch mit der sportlichen Situation. Wir wissen, der 1. FC Heidenheim hat durch den ehemaligen Kieler Matthias Honsack in der 89. Minute beim VfB Stuttgart gewonnen. Und hat
Matthias Honsack als Arjen Robben verkleidet oder umgekehrt. Also ein Tor, wie es Robben nicht schöner hätte schießen können, aber natürlich total unverdient. Ich habe mir auch das Spiel über weite Strecken angeguckt.
Ja, ich mir auch. Und na, wenn du dir das denn anguckst, was da alles zusammengekommen ist, dann es war nicht das Jahrhundertspiel. Aber man muss schon sagen, es war sehr viel Jahrhundertspielchen vom Gefühl mit dabei, weil hätte Holstein dieses Spiel nicht gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach, dann wäre es wahrscheinlich, oder dann wäre es doch genau, wahrscheinlich nur noch rechnerisch ein Thema gewesen, dass man in der Liga bleiben kann. Und so hat sich an der Ausgangssituation bis auf die Tatsache, dass die Spiele weniger werden, aber erstmal nichts getan. Holstein Kiel steht 3 Punkte hinter dem Abstiegsrelegationsplatz. Und es ist eben genau das, was ich sagen wollte, dass diese Mannschaft und dieses Gefühl habe ich wirklich genau in dieser Zeit noch mal mehr wieder zusammenwächst. Ich habe auch mit Timo Becker gesprochen, der vor mir stand, genauso wie Thomas Dehne, der vor mir stand, die noch mal wieder gesagt haben, ey, ganz im Ernst, uns haben seit Beginn dieser Bundesligaspielzeit alle abgeschrieben. Alle haben gesagt, wir steigen ab. Das kommt natürlich auch bei uns an. Und wenn alles normal läuft, dann steigen wir ab. Das heißt, wir haben überhaupt gar nichts zu verlieren. Und er hat gesagt, und wir glauben aber daran, dass wir diese Klasse noch halten können. Und deswegen hauen wir alles raus. Und das lähmt uns nicht, sondern das beflügelt uns. Dann können wir doch auf eine Sensation hinarbeiten. Wenn das für alle eine Sensation ist, dass wir drinbleiben, dann versuchen wir jetzt eine Sensation zu schaffen. Und das hast du, finde ich, wirklich den Spielern in den Interviews abgenommen. Und wenn man dann jetzt nicht nur dieses schon ja spektakuläre 4:3 gegen Mönchengladbach sich anguckt, sondern wenn du dir dann auch nochmal so die vergangenen Spiele anguckst, bei RB Leipzig, gegen Mainz, dann hat Holstein Kiel schon unter Beweis gestellt, dass sie in der Bundesliga mithalten können, haben sich, was das Ergebnis an oder die Ergebnisse angeht, jetzt nicht so häufig belohnt. Aber in diesem Fall muss man einfach sagen, so ja, da lebt eine Mannschaft, die ihrem Trainer folgt. Und auch mal gemessen an den ganzen Verletzungen, an den vielen, vielen Spielern, die im Holstein-Kader jetzt aktuell gerade fehlen, bin ich da wirklich sehr beeindruckt von. Glaube ich jetzt daran, dass sie es schaffen? Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt so Spiele abliefern wie gegen Borussia Mönchengladbach, wie gegen Mainz, warum sollen sie denn nicht auch gegen Augsburg und Freiburg punkten? Dass es wahrscheinlich gegen Dortmund am letzten Spieltag schwierig wird, ja. Aber ey, 3 Punkte sind 3 Punkte.
Ja, alles richtig. Ich finde Augsburg und Freiburg, die Freiburger habe ich ja gesehen, also das sind schon, ich will nicht sagen defensiv Giganten, nein, Giganten sind es nicht, sonst hätte Freiburg zumindest mal eine positive Tordifferenz, aber die können schon gut verteidigen und die können auch gut auf Ergebnis spielen, die können einen Unentschieden halten oder einen Sieg halten, das können die beiden Mannschaften gut und das hat ja vor allen Dingen der FC Augsburg in der Rückrunde häufiger bewiesen und da muss Holstein Kiel dann auswärts antreten. Es sind irgendwie undankbare Gegner. Und wenn Heidenheim gegen Bochum gewinnt am Freitag, dann wäre Bochum abgestiegen. Das ist dann das Spiel vor dem Spiel der Kieler in Augsburg. Holstein spielt ja am Samstag oder am Sonntag in Augsburg?
Am Sonntag.
Gerade nicht.
Am Sonntag.
Am Sonntag ja. In Augsburg, genau. Aber Heidenheim kann vorlegen gegen Bochum. So verrückt das gerade alles ist, glaube ich, dass die Heidenheimer den Matchball nicht verwerten werden und dass der VfL Bochum die formschwächste Mannschaften von denen, die noch um den Klassenerhalt kämpfen, dass der VfL Bochum da nochmal zucken wird und ich glaube unentschieden spielen wird. Ja, Dortmund am letzten Spieltag ist schwierig, aber ey komm, Borussia Dortmund, wenn es um was geht, möglicherweise wird das der Tag sein, an dem der BVB nach einer dann ja wirklich sehr langen Aufholjagd noch in die Champions League einziehen kann. Und wie es so ist, wenn Dortmund was Großes erreichen kann, das haben andere Mannschaften auch schon festgestellt. Warum sollte Holstein Kiel nicht dann der Spielverderber sein am letzten Spieltag? Also ich finde die Gegner doof für Kiel. Das ist ein schwieriges Programm, auch wenn man bei Augsburg Augsburg immer denkt, ah, hier graue Maus, Augsburg, und die haben noch nichts mehr zu gewinnen, weil die haben ja keine Ambition mehr, aber die spielen einfach total eklig. Und Das ist mega anstrengend, sich gegen diese Mannschaft eine Chance rauszuspielen. Und wenn die 1-0 in Führung gehen, und das kann bei dieser, ja, nicht sattelfesten Kieler Abwehr immer mal passieren, dann wird's echt hart, dann wird's echt zäh. Deswegen bin ich bei Holstein trotz dieses tollen Sieges gegen Mönchengladbach skeptisch. Bei Heidenheim kann ich mir vorstellen, dass Heidenheim da noch mehr reißt. Heidenheim spielt noch in Berlin und ja, am letzten Spieltag spielt Heidenheim, muss ich jetzt nachgucken, das wollte ich mir eigentlich aufschreiben, habe ich nicht gemacht. Spielt Heidenheim am letzten Spieltag gegen Frankfurt. Das muss ich mal eben recherchieren, bevor ich jetzt hier aufhöre zu sprechen. Heidenheim spielt am letzten Spieltag, du weißt es auch nicht, gegen Bremen, gegen Werder Bremen. Ja, also ich glaube, Heidenheim holt von den dreien da unten die meisten Punkte. Und ich glaube, nur die da unten zu betrachten, wäre ja auch naiv. Man muss auch auf den FC St. Pauli gucken. Man muss auch auf die TSG Hoffenheim gucken. Und die Hoffenheimer haben noch, und das ist für mich die große Hoffenheimer Hoffnung, die Hoffenheimer haben noch ein Auswärtsspiel in Wolfsburg. Freitagabend am 33. Spieltag, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Liebe DFL-Spielplangestalter, da habt ihr aber einen Blockbuster kredenzt, aber da wird Hoffenheim gewinnen.
Ja, kann gut sein. Es gibt ja auch noch, ich finde, wir müssen noch über ein paar Sachen sprechen, aber ich möchte auf jeden Fall auch noch mal über diese Emotionen da sprechen. Wir können jetzt nicht nur einfach sagen, so wow, toller Sieg von Holstein Kiel. Nee,
Emotionen sind immer gut, aber Emotionen sind viel besser als Zahlen und Tabellen. Komm, nimm uns mit in die Welt der Emotionen.
Liebe Grüße.
In das große Emotionskino.
Ich habe erstmal, das ist ja das Wichtigste vorweg, ich habe die Anstoß-Ultras Tobi Barentin, ne, und Arvid zusammen an einem Ort getroffen. Also liebe Grüße natürlich auch erstmal an dich. Das ist natürlich erstmal das Allerwichtigste. Liebe Grüße natürlich auch nochmal an die beiden zurück.
Danke,
das
danke,
muss
danke,
natürlich
danke.
Erstmal passieren. Und es gab so viele Geschichten. Ich habe von auch ganz vielen Anstoß, von ganz vielen Stussis habe ich Feedback bekommen, die einfach nur gesagt haben, meine Güte, war das krank. Also jetzt gar nicht nur Holstein-Fans, Leute, die gesagt haben, wie irre ist das denn gewesen. Die nächsten sagen, das war irgendwie total Gänsehaut pur. Und das ist natürlich auch ganz viel von dem, was du auch gerade eben schon gesagt hast, ist ja auch genauso die Wahrheit. Holstein Kiel führt 2-0. Und du weißt auch als Holstein-Sympathisant, das heißt gar nichts, ob du zwei Tore, weil die Defensive so wackelig ist. Ich will jetzt mal gar nicht so sagen.
Das war auch genau mein Gefühl, als ich das gehört habe in der Konferenz 2-0. Und ich hab so in mich reingedacht, okay, 2-0, dann können sie immer noch 3-2 verlieren. Das war so mein Gedanke, ohne dass ich es den Kielern gewünscht hätte. Aber genauso, wie du es gerade beschrieben hast, das ist nicht der automatische Reflex, dass du bei einem 2-0 für Holstein Kiel sagst, okay, heute mal ein Sieg. Nee, es wird wieder eng. Das weißt du bei einer 2-0-Führung von Holstein Kiel.
Genau, und dass es dann eben am Ende noch diesen Lucky Punch gibt, ne? Also nachdem es dann auch Frank Honorar trifft er dann noch entsprechend, und dann gibt es noch den Armin Gigovic, wo der Omlin, der übrigens auch ein sehr gutes Spiel macht, dann doch so ein bisschen flutschfingerig in die Ecke abtaucht und den Ball vielleicht auch ein bisschen zu spät sieht. Und dann am Ende nochmal Machino, der da das kurze Eck anvisiert, auch so geistesgegenwärtig da einfach mal drauf drischt und der Ball dann auch nochmal wieder reingeht. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, auch das ist ja auch genauso Holstein Kiel. Ne? Holstein Kiel kann Rückstände gegen die Bayern nochmal aufholen oder beziehungsweise kann wieder zurück in das Spiel kommen. Das war ja immer dieses Ding. Holstein Kiel lag ja gefühlt in nahezu jedem Bundesligaspiel erstmal nach gefühlt 4 Minuten schon mal 0-1 hinten, ne? Und kam dann immer nochmal wieder. Diese Moral, die wir so häufig angesprochen haben, aber eben gepaart mit der schwächsten Defensive, ist das natürlich auch alles dann hinten raus häufig zu wenig gewesen, ne? Weil die Gegentore, die dann einfach am Ende meistens die Punkte versaut haben. Aber du kannst es dir natürlich vorstellen, was da los war in der 91. Spielminute, als Machino dann seinen zweiten Treffer erzielte. Das war wirklich, und alle auf dem Platz und die Auswechselbank rübergelaufen und die japanischen Fahnen wehten im Stadion und alle natürlich bierselig. Und daraus ist auch ein kleines Wer bin ich entstanden, denn ich habe einen Spieler im Stadion gesehen, der mal für Holstein Kiel gespielt hat. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wer bin ich? Ich wurde im November 1986 in Viersen in Nordrhein-Westfalen geboren. Ich spielte in der Jugend unter anderem mal für Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Im Herrenbereich bei Borussia Mönchengladbach, für Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, den FC Getafe. Ich machte auch 10 Spiele für Greuther Fürth. Dann wechselte ich 2017 zu Holstein Kiel und machte für Holstein Kiel zwischen 2017 und 2022 132 Spiele.
Wer? Und mir fällt der trotzdem nicht ein.
Bin ich.
Retafel, hauptsächlich da muss es doch normalerweise klingeln.
Linksverteidigerposition. Johannes.
Vandenberg.
Vandenberg.
Nee. Der war in Retafel?
Der war in Retafel.
Krass.
Für 5 Spiele. Ja. Zwischen 2016 und 17.
Nee, das wusste ich nicht. Aber klar, Vandenberg, ja, der war ja lange Zeit bei Holstein. Hast du ja gerade gesagt. Den hast du gesehen. Okay.
Und weißt du, wen ich noch gesehen habe? Der ein Spieler, der mal für Holstein Kiel gespielt hat und mittlerweile für Borussia Mönchengladbach spielt.
Ja, Philipp Sander.
Philipp Sander war da. Und der, muss man ganz ehrlich sagen, der war so viel mit den ehemaligen Kollegen unterwegs. Da hätte man sogar fast das Gefühl entwickeln können, dass der sich am Ende noch ein Tickchen mehr für Holstein gefreut hat. Aber das ist natürlich Quatsch. Nein, weil der natürlich am liebsten nächstes Jahr auch international spielen möchte und Borussia Mönchengladbach dementsprechend ja sich das auch selbst so ein bisschen, ich will nicht sagen verbaut hat, aber doch ja schon ein Stück weit. Auf jeden Fall, also nicht nur unser Podcast-Kollege Tommy Schmidt war im Stadion, sondern der über 1500 mitgereiste Borussia Mönchengladbach-Fans, die da ja auch Rauchtöpfe gezündet hatten. Deswegen kam es zu einem 5-Minuten-Delay. Das Spiel war unterbrochen, tiefe Rauchschwade im Holstein-Stadion. Und am Ende mussten sich da Tim Kleindienst und Co. von den Fans ordentlich etwas anhören. Also die waren, wie man so schön sagt, richtig bedient.
Ja, verständlicherweise. Gladbach ist jetzt Tabellenneunter, hat 44 Punkte, Dortmund hat 48, Sechster. Und der sechste Platz muss ja das Ziel sein. Du hast ja gerade die wackelige Kieler Abwehr angesprochen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch die Offensive erwähnen. Kiel hat 45 Tore erzielt. Das ist ein Treffer mehr als der SC Freiburg. Und Freiburg steht auf Platz 4. Das ist schon krass, ne? Also diese Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive. Holstein Kiel steht für Spektakel. Und das ist immer lebhaft, das macht immer Spaß, sich die Spiele anzugucken von Holstein Kiel. Das ist ein Stück weit auch Anarchie und Timo Becker hat das ja offenbar, als du ihn gestern oder vorgestern interviewt hast, ganz gut beschrieben. An uns glaubt ja keiner. Wir sind ja auch die alle in der zweiten Liga erwarten. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man es dann besonders gut machen will und sich vielleicht da auch dann nochmal komplett verausgabt. Und da kommen auch solche Spiele zustande wie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, und beide haben auch noch gesagt, mit beide meine ich jetzt Thomas Dehne und auch Timo Becker, die haben gesagt, so, dieser Erfolg wird bestimmt jetzt auch nochmal dazu führen, dass wir den Ball jetzt mal ein bisschen entspannter laufen lassen können in der Trainingswoche, weil wir uns das denn eben auch selbst gezeigt haben. Und Thomas Dehne, das ist immer so floskelhaft, dass man sagt, so ja, Fußball wird zwischen den Ohren entschieden und mentaler Sport. Und du sprichst ja auch so gerne vom Mindset und so weiter und so fort. Aber das hat er eben.
Ja, das stimmt gerade nicht, das Mindset.
Da nee, das stimmt nicht.
Das ist mit der Champions League nicht mehr in Einklang zu bringen.
Wenn das Mindset nicht königlich ist, könnte man auch sagen. Aber nein, ich will das wirklich nochmal so sagen, wie Sie es beschrieben haben, weil das ist schon für die großartig gewesen und trotzdem darf man es natürlich jetzt nicht überhöhen, weil letztendlich ja nur der Erhalt, ne, gesichert wurde. Das ist wie so eine Milch, die droht abzulaufen und dann bekommt die einfach nochmal 2 Tage längeres Haltbarkeitsdatum als Stempel auf die Verpackung. Mehr ist es ja auch nicht. Trotzdem droht sie ja momentan in den nächsten Wochen abzulaufen, ne?
Ja, aber 3 Wochen hält sie ja vielleicht noch, weil die Saison auch noch 3 Wochen andauert. Ich hab, wir haben ja noch ein Thema.
Ich habe noch einen Quiz für dich. Wohin wird Marcino wechseln? A, zu Mainz, B, nach Augsburg oder bleibt der C bei Holstein Kiel?
D, St. Pauli. Da würden sich, glaube ich, einige freuen. Ja.
Aber wir sind uns einig, dass er nicht wahrscheinlich in die zweite Liga mitgehen würde, oder?
Nein. Ich glaube, der hat sich da angeboten. Mich wundert auch, dass der nicht regelmäßig von Beginn an spielt. Der kommt ja auch manchmal nur von der Bank. Ja. Das ist ja nun auch statistisch gesehen mit 10 Toren der erfolgreichste Torschütze von Holstein Kiel. Antonio Rüdiger, nochmal als Stichwort. Wollen wir so eine kleine Rampe aufbauen? Wir können ja erstmal die Kultrubrik machen und dann wollen wir uns ja nochmal über Antonio Rüdiger und seinen Ausraster unterhalten und auch über ja die Konsequenzen, die es da gibt oder besser gesagt zumindest auf DFB-Seite nicht gibt.
Sollten wir machen. Es gibt ja mittlerweile den neuen Superlativ. Wenn man einsteigt, ist entweder ein Foul Rüde, Rüder oder Rüdiger? Und genau darüber werden wir gleich sprechen, oder?
Das machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Vorher werden wir aber über einen Jubilar sprechen. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Peter Neururer, der wurde gestern am Sonntag 70. Und ich komme jetzt mal überfallartig mit meinem Beitrag zur Kultrubrik. Ich möchte dir ein paar Zitate vorlesen. Er ist ja auch wegen seiner schnodderigen großen, aber auch sehr unterhaltsamen Klappe bekannt geworden. Ich will jetzt nicht die zahlreichen Vereine, die er trainiert hat, abfragen, sondern ich möchte dich mit Zitaten konfrontieren, die entweder von Peter Neururer stammen oder eben nicht. Du sollst mir sagen, Neururer oder No-Rurer.
Okay.
Zitat Nummer 1. Ich bin der beste Après-Ski-Lehrer der Welt.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt. Richtig. Zitat Nummer 2. Wir feiern nicht, bis der Arzt kommt. Den nehmen wir gleich mit zur Party.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt. Zitat Nummer 3. Ich beherrsche die Verbalerotik.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt. Gut. Zitat Nummer 4. Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war.
Hat er gesagt.
Hat Fredi Bobic gesagt.
Okay.
Zitat Nummer 5. Ich bin körperlich und physisch topfit.
Hat er das gesagt?
Das sollst du mir sagen.
Hat er gesagt.
Hat er nicht gesagt, das war Thomas Hessler.
Okay.
Zitat Nummer, wo sind wir jetzt bei 6? Ich war schon FC-Fan, als Overath noch als Quark im Schaufenster ausgestellt war.
Das hat er gesagt.
Hat er gesagt. Ich glaube, der war gestern auch unter den 15.000 ganz in weiß gekleideten FC-Fans in Hannover. Ah nee, er hatte ja gestern Geburtstag. Okay, Zitat Nummer 7. Das wird alles hochkristallisiert.
Nee, das hat er nicht gesagt.
Das hat René Adler gesagt. Hochsterilisiert war ja Bruno Labbadia, meine ich, und hochkristallisiert René Adler.
War das nicht Horst Rubesch?
So, nee, der hat gesagt, Paroli laufen lassen.
Okay.
So, Zitat Nummer 8 wahrscheinlich. Ein Denkmal will ich nicht sein, darauf scheißen ja nur die Tauben.
Hat er nicht Neururer oder? Hat er nicht gesagt.
Nee, das kommt von Toni Polster. Und Nummer 9, das letzte Zitat von Peter Neururer oder von jemand anderem. Die Droge Bundesliga fasziniert mich und sie finanziert mich.
Das hat er nicht gesagt.
Das hat er gesagt. Und das ist ja bei Anstoß genauso. Die Droge Bundesliga fasziniert uns und sie finanziert uns. So, Peter Neururer, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Was hast du dir ausgedacht?
Ich habe mir etwas ausgedacht und zwar dachte ich mir, weil ich tatsächlich diese Vibes hatte, wir müssen was zum HSV machen. Jetzt haben wir ja tatsächlich sehr viel und sehr lang über den HSV gesprochen. Habe ich gedacht, so, wir müssen eigentlich nochmal ein kleines Quiz über den HSV machen. Und ich habe mir da ein paar Fragen mit auch ein paar kleinen Antwortmöglichkeiten ausgesucht und ein bisschen in der Historie des HSV gekramt.
Okay.
Mal gucken, ob du das hinbekommst. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Bist du ready?
I am ready.
Wir starten mal leicht. Ah, das ist ein bisschen zu leicht.
Wir starten mal, das ist gut. Wir starten mal. Lass uns starten.
Welchen, lieber Michael, großen, anders falsch formuliert, welcher war der größte internationale Erfolg des Hamburger Sportvereins?
Europapokal der Landesmeister.
Wann wurde dieser Pokal geholt.
83. 1983.
Gegen wen schoss
Juventus Turin.
Felix Magath. Okay.
In Athen.
Sehr gut. Jetzt habe ich die Frage. Ist es richtig, dass in den Reihen des Hamburger SV mal ein Ballon d'Or-Gewinner war?
Ja, den Ballon d'Or gab es damals noch nicht. Kevin Keegan hat mal eine ähnliche Auszeichnung bekommen.
Okay, das ist tatsächlich jetzt die, wenn man so will, das wäre jetzt eins mit Sternchen, hast du richtig gesagt. Ja, Ballon d'Or würde man natürlich heute sagen. Früher hätte man natürlich auch Pokal der Landesmeister gesagt. Heute sagt man Champions League. Also du hast quasi Erklärung schon mitgeliefert. Es ist genau richtig, wie du sagst. Kevin Keegan ist damals Europas Fußballer des Jahres geworden. Heute würde man sagen Ballon d'Or. Und zwar, weißt du auch ganz genau, wann er das geworden ist?
Ich würde sagen 1979.
Es ist nicht ganz richtig, es war 1982.
Oh.
Jetzt habe ich eine kleine Rechenaufgabe für dich. Die Älteren unter uns wissen, der Hamburger SV spielte sogar mal in der ersten Fußball-Bundesliga. Kannst du mir sagen, lieber Michael, wie lange?
Von 1963 bis 2018.
Wie viele Jahre?
Oh, Alter, bis 2003 waren es 40 Jahre, bis 2013 waren es 50 Jahre, 55 Jahre.
Oh, sehr gut. Dann habe ich noch eine kleine Frage für dich. Und zwar, es gibt ein Vereinsmotto des Hamburger SV. Das ist A, nur der HSV, das ist Tradition verpflichtet, oder ist es einmal HSV, immer HSV?
Nur der HSV.
Absolut. Ich wollte einfach mal aus deinem, das schneide ich jetzt so raus und das mache ich als Einspieler. Dann habe ich immer Michael,
Michael
auch gesehen. Nur der HSV.
Ja.
Okay. Noch eine Frage. Wer war damals, wir haben es schon angesprochen, 1983 im großen Finale, Europapokal der Landesmeister, der Trainer des HSV? War es Branko Sebic? War es Huub Stevens? Oder war es Ernst Happel?
Dass du Huub Stevens damit reinnimmst, ist geil. Ernst Happel.
Ernst Happel ist richtig. Kannst du noch einen?
Ja, klar.
Okay. Dann habe ich noch die Frage. Und zwar, kannst du mir sagen, es gab da ja auch mal einen Song zu. Wie oft wurde der Hamburger SV Deutscher Meister? A, 9-mal, B, 3-mal oder C, 6-mal?
6-mal.
Okay. Kannst du mir sagen, lieber Michael, wann wurde der Hamburger SV gegründet? A, 1919, B, 1925 oder C, 1887?
C.
1887 ist richtig. Und die letzte Frage, möglicherweise kannst du die auch beantworten. Wie lautet der Spitzname des Hamburger SV? A, die Löwen, B, die Zebras oder D, die Rothosen?
Die Rothosen. Die roten Rosen. Die Rothosen.
Das hast du sehr gut gemacht. Wie fandst du eigentlich das Jubiläumstrikot von Holstein Kiel?
Das fand ich hübsch, aber die Tradition hätte man noch ein bisschen mehr herausarbeiten können, finde ich.
Ja. Aber damals gab es ja auch nur Schwarz-Weiß-Fernsehen, ne? Und deswegen war das jetzt nur weiß. Aber es hatte die typisch Kieler roten Stutzen.
Ja, das ist auch wichtig. Also die Störche, ne? Natürlich. Also die heißen ja nicht umsonst so, die Störche. So, lass uns über Antonio Rüdiger nochmal sprechen. Der hat sich ja beim spanischen Pokalfinale, das sein Verein Real Madrid mit 2-3 nach Verlängerung gegen den FC Barcelona verloren hat, daneben benommen. Platzverweis, rote Karte. Dann pöbelte er auf der Bank sitzend in Richtung Schiedsrichter, hat ihn beleidigt und hat dann so eine Tape-Rolle nach ihm geworfen. Also hat ihn mit Worten und mit einem Gegenstand attackiert, wenn man so will. Er spielt ja auf Bewährung, weil er schon mehrmals verhaltensauffällig geworden ist. Ihm droht jetzt in Spanien eine längere Strafe. Unsere Fußballexperten wie Dietmar Hamann und Lothar Matthäus sagen, ja, der müsste jetzt eigentlich auch vom DFB sanktioniert werden. Da hätte man ihn doch vielleicht dann auch für das Nations League Finalturnier im Juni gar nicht nominieren dürfen. Also der Kader ist noch nicht nominiert worden, aber man hätte sagen können, der ist jetzt erstmal raus, der verpasst das Turnier, weil er ja logischerweise auch ein Vorbild ist und dieser Vorbildfunktion nicht gerecht geworden ist. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Ich halte meine nochmal zurück. Ich habe jetzt die Fakten hier hingeschmissen, die Faktenlage einmal kurz erläutert. Jetzt sag du mal, was du davon hältst.
Also ich muss noch
dazu sagen, Entschuldigung, der DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat so sinngemäß gesagt, das geht nicht, das kann er nicht machen, das weiß er selbst, darüber werden wir mit ihm reden, so, ne? Und er hat sich auch schon entschuldigt auf seinen auf seinen sozialen Netzwerken. Also Rudi Völler hat im Prinzip so einen verbalen Denkzettel verteilt, aber es dann auch dabei belassen.
Ja, also ich distanziere mich, glaube ich, von der Meinung von Jens Lehmann, der bei Bild.de gesagt hat, so, wollen wir echte Typen haben oder wollen
bei
wir...
Welt.de.
Ja gut, aber Welt, ja gut, aber...
Ja, Welt, ja, Welt, ja. Also er hat das bei Welt TV gesagt, ja. Ich habe das heute auch mitbekommen.
Ja.
Gut, Jens Lehmann ist ja auch mehrmals verhaltensauffällig gewesen.
Genau, dann hat er... Das ist so wie die Frage, ne? Ein Geisterfahrer, wieso, ne? Tausende. Genau, ja. Also so ein bisschen dieses Gefühl hat man und ich glaube, man kann oder sollte nicht den Charaktertest oder den mündigen Spieler daran festmachen, dass er irgendwie mal verbal austickt oder verhaltensauffällig ist. Ich glaube, man sollte aber trotzdem unterscheiden in zwei Dinge. Also in die Tatsache, in dem, was passiert ist, in dem Moment, das heißt, dass da jemand in der Situation über die Stränge geschlagen hat und entsprechend sich fehlverhalten hat und das gilt es auch zu sanktionieren und die Strafe wird Antonio Rüdiger auch bekommen. Ich finde, es wäre jetzt nicht richtig, ihn deshalb nicht mehr für die Nationalmannschaft zu nominieren, weil er möglicherweise die Werte des DFBs nicht mehr vertritt oder der DFB sich entsprechend von ihm distanzierte, das hielt ich für überzogen und entsprechend finde ich, sollte man es dabei belassen. Es gibt ja dafür dann auch einen Strafenkatalog und entsprechend wird er dann ja auch von der spanischen Liga beziehungsweise da vom Verband gesperrt. Soll ich jetzt sagen, dass ich das nicht gut heiße? Also ich glaube, das muss man nicht noch extra tun. Das ist ja, glaube ich, völlig klar. Dafür gibt es ja Regeln, an die man sich zu halten hat. Ja, Vorbildfunktion ist dann vielleicht dann irgendwie nicht so derjenige, bei dem der DFB sagt, schaut mal her, das ist irgendwie unser Mann, den solltet ihr euch mal zum Vorbild nehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, innerhalb, ne, dieses sportlichen Rahmens gibt es auch immer mal Entgleisung. Da fand ich, war Christian Streich auch immer eine gute Waage, der ja auch selber mal gesagt hat, so innerhalb dieser 90 Minuten kann man auch mal aneinander geraten und kann man sich auch mal fetzen und kann man sich auch mal Wortgefechte liefern. Aber dann muss es eben danach auch vorbei sein. Und ich bin schon dabei, dass ich sage, Emotionen gehören dazu, aber auch die haben natürlich Grenzen und die werden dann überschritten. In diesem Kontext fand ich das auch ganz witzig, als ich da im Kicker-Ticker gelesen hatte am Wochenende, dass der Mannschaftsarzt Kern von Hoffenheim die rote Karte sah. Also das fand ich auch lustig, das stand da dann auch quasi im Ticker mit.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ne? Also das war dann irgendwie auch so, wo ich dachte so, okay. Also das gehört sicherlich mal dazu. Wie gesagt, ist es, glaube ich, müßig zu sagen, dass wir das nicht gut heißen, so, ja. Aber genauso gehört es vielleicht auch mal dazu, dass man irgendwie bei sich im Haushalt vielleicht auch mal was vergisst und sagt so, irgendwie dann gehört eine gewisse Fehlbarkeit halt mal dazu. Dafür wird man dann irgendwie bestraft und lernt man, zieht man die Lehren daraus und dann versucht man es das nächste Mal besser zu machen. Und das ist so meine Herangehensweise. Ich würde jetzt aber nicht ihn aus der Nationalmannschaft streichen. So, ja.
Er wird ja krass bestraft in Spanien und der Fall spielt ja auch in Spanien. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Antonio Rüdiger jetzt für die nächsten Länderspiele nicht nominiert wird. Ich wäre mal gespannt gewesen, wenn das einem Spieler passiert wäre, keine Ahnung, Bissek in Mailand, der erst ein Länderspiel hat, der natürlich nicht so wichtig ist für die Nationalmannschaft, wie man denn damit umgegangen wäre, ob der vielleicht den Denkzettel bekommen hatte. Rüdiger ist einer der besten Abwehrspieler der Welt und somit auch sehr wichtig für die Nationalmannschaft und für die Ziele, die Julia mit der Nagelsmannschaft erreichen will. Aber er ist natürlich schon häufiger unangenehm aufgefallen, auch wenn er so seine Gegenspieler verhöhnt. Er gewinnt irgendwie einen Zweikampf und dann liegt der Spieler am Boden, er beugt sich über ihn, schreit ihn an. Rüdiger hat auch ein, da sind wir wieder beim Mindset, der hat auch ein merkwürdiges Mindset, der fasst Fußballspiele wie Kriege auf. Er sieht sich selbst als Krieger. Der braucht das, glaube ich, um sich zu pushen, um sich auch zu diesen Höchstleistungen zu treiben. Der DFB hat ein Problem und das darf man, glaube ich, an der Stelle nicht unterschätzen. Der DFB predigt ja auch den jugendlichen Spielern, den Kindern, dass sie den Schiedsrichter auf keinen Fall beleidigen dürfen. Da steht ja auch da auf Sportplätzen, dass man den Schiedsrichter respektvoll behandeln soll. Und jetzt ist da einer der bekanntesten und populärsten Nationalspieler und hat genau das nicht gemacht. Er hat den Schiedsrichter nicht respektiert. Er hat ihn wirklich attackiert mit Worten und mit dieser Tape-Rolle. Und das ist natürlich ein Problem. Ich verstehe es aber, dass der DFB sagt, okay, das war in Spanien, die Strafe kriegt er ja eh, die wird ziemlich heftig ausfallen. Das ist dann auch schon der Denkzettel und damit ist er genug getroffen. Wir werden ihn jetzt hier nicht noch von der Nationalmannschaft ausschließen. Das finde ich auch richtig. Trotzdem stelle ich mal die Frage in den Raum, hätte der DFB auch bei einem weniger prominenten, auch bei einem weniger wichtigen Nationalspieler so entschieden? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, das ist ja auch gut, dass du das in Frage stellst und das ist ja auch richtig und das, finde ich, wäre auch zu verurteilen, weil das ja volle Kanne doppelmoralisch gewesen wäre, ne? Dass man eben sagt so, ja, okay.
Ja, ist hypothetisch jetzt, ja, ne? Wir haben ja jetzt ja nur diesen einen Fall.
Genau, ich will das jetzt ja auch nicht dem unterstellen, aber diesen Gedanken finde ich ja richtig und genau, das wäre ja im höchsten Maße doppelmoralisch, wenn man das so sähe und dann gibt es dann irgendwie doch Spieler, die dann gleicher als gleich sind und anders behandelt werden könnten, weil man dann in dem Moment sagt, so, die sind jetzt aber für uns wichtiger und dem Spieler statuieren wir jetzt ein Exempel. Und ich finde nochmal, so, man muss es voneinander lösen. Ich finde auch, dass man vielleicht in der spanischen Liga in Anführungsstrichen, ne, nach spanischem Recht, das meine ich jetzt, wie gesagt, so in Anführungsstrichen dann auch sagen muss, okay, der ist dann da vielleicht ein Wiederholungstäter und der bekommt dann vielleicht jetzt nicht die klassischen 5 Spiele oder vielleicht sind es jetzt die klassischen 7 Spiele, sondern der bekommt dann vielleicht tatsächlich jetzt mal, weiß nicht, 11 Spiele oder whatever, diesen häufig zitierten Denkzettel. Aber ich glaube, dann kann man das in diesem Rahmen auch belassen und wo ich mir eigentlich ganz sicher bin, dass der Deutsche Fußballbund oder auch vielleicht Julian Nagelsmann oder Rudi Völler, wer auch immer, auch nochmal mit ihm reden wird und sagt so, du pass mal auf und von uns gibt es jetzt auch nochmal den Denkzettel und zwar nicht, indem du jetzt nicht nominiert wirst, sondern indem wir dir sagen, mach das bitte nicht, wenn du hier weiterhin bei uns willkommen sein möchtest. Das kann ich mir schon vorstellen.
Die Sache hat auch eine Vorgeschichte. Real Madrid hat sich ja im Vorfeld der Copa del Rey des spanischen Pokalfinals gegen den FC Barcelona total schäbig verhalten. Real hat ja alles versucht, diesen Schiedsrichter abzusetzen. Real Madrid hat nach Beispielen gesucht, nach Fehlentscheidungen gesucht, die der Schiedsrichter in den vergangenen Jahren hatte, hat die Pressekonferenz, die es vor einem spanischen Pokalfinale gibt, boykottiert und der Schiedsrichter hat erzählt und ist in Tränen ausgebrochen, dass seine Kinder auf dem Schulhof beleidigt werden, weil er halt von Real Madrid so gedemütigt wird. Also Real Madrid hat im Prinzip schon so viel gezündelt, bevor dieses Pokalfinale erst angefangen hatte, durch diese Bloßstellung des Schiedsrichters und durch diese scharfe Kritik am Schiedsrichter. Und das, finde ich, ist auch ein absolut schäbiges Verhalten. Wir reden da über den erfolgreichsten, vielleicht sogar größten Verein der Welt. Und das ist ja, weiß ich nicht, bei José Mourinho hat man immer gesagt, wie verrückt ist der denn? Da war immer gerne von der psychologischen Kriegsführung die Rede und nichts anderes war das auch, wobei ich das Wort Kriegsführung in diesem Zusammenhang doof finde, aber diese Psychospielchen, und das sind ja mehr als nur Spielchen, die hat Real Madrid schon Tage vor diesem Spiel losgetreten und bei Antonio Rüdiger sind die offenbar auf fruchtbaren Boden gestoßen und der ist dann einfach mal voll ausgetickt.
Ja, ich kenne auch viele Sportlerinnen und Sportler, die ich jetzt irgendwie mal kennengelernt habe, ob sie jetzt an Olympischen Spielen teilgenommen haben oder an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, aber auf jeden Fall schon auf einer Leistungssportebene ihrem Sport nachgehen und die das auch gesagt haben, dass sie es brauchen, um sich zu pushen, dass sie nicht nur für sich selbst gewinnen wollen, nicht nur das Spiel gewinnen wollen, sondern dass sie eben auch den anderen besiegen wollen und immer, sobald sie auf den Court gegangen sind oder sobald sie auf dem Platz standen, eben nicht nur den Erfolg im Kopf hatten, sondern eben auch den anderen besiegen. Und das scheint hier bei Antonio Rüdiger auch ein bisschen zu ausgeprägt zu sein. Und Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht sagen, gibt der Erfolg ihm recht, aber ist ja seine Strategie auch relativ erfolgreich, so kann man es ja sagen. Ne?
Ich will jetzt mal deinen Job übernehmen. Teilt uns doch mal eure Meinung mit bei Instagram, Anstoß-Podcast. Ist doch wirklich mal interessant, wie ihr das seht. Suspendieren, aus der Nationalmannschaft ausschließen oder reicht diese Strafe, die er ja ohnehin dann demnächst vom spanischen Fußballverband bekommen wird, aus. Da bin ich wirklich mal gespannt. So, wir nähern uns dem Ende der heutigen Folge und ich möchte nochmal das Anfang der Folge aufgreifen und zwar musikalisch. Ich packe natürlich Keep on Running auf die Anstoß-Playlist. Du kannst aber bestimmen, ob ich die Originalversion von The Spencer Davis Group draufpacke oder die von Milli Vanilli.
Ach, Spencer Davis Group, natürlich.
Dann nehmen wir das Original. Super.
Keep on Running.
Was kriegen wir von dir?
Ihr bekommt von mir selbstverständlich, pass mal ganz kurz auf, und zwar Peppers habe ich gehört als Motivationstrack, und zwar im Tiesto Remix. Peppers geschrieben, P-E-P-A-S, Farruko und Tiesto, und wer damit nicht aus dem Bett kommt und einen Marathon laufen kann, dann kann ich denen auch wirklich nicht mehr helfen.
Du hast Musik gehört während des Marathons? Nee,
nicht
wirklich?
Nee, morgens. Nee, morgens, als ich aufgestanden bin. Bin um 6.30 Uhr,
ach so,
klingelte der Wecker und dann habe ich mir Motivationsmusik angemacht und da habe ich diesen Song
gehört. Okay, aber während der fast drei Stunden,
nein,
2.53 hört man keine Musik, ne?
Ich habe keine Musik gehört, nee, ich hatte gar keine Kopfhörer auf.
Nee, das Publikum hat dich getragen.
Definitiv.
Ja, so wie ich dich durch die heutige Folge getragen habe und so wie die Community uns durch jahrelange Anstoßvergangenheit getragen hat, so hat sich das Publikum gestern in Hamburg getragen. Ja, so, die Woche ist noch frisch. Wir wünschen euch eine gute Woche. Ist ja auch eine komische Woche. Am 1. Mai ist Feiertag. Mal gucken, welcher Fußballverein am Wochenende feiert. Ihr werdet es erfahren spätestens nächste Woche, wenn wir eine neue Anstoßfolge aufnehmen. Von mir soll es das gewesen sein. Hast du noch ein Schlusswort, das du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ich möchte auch noch mal im Namen der gesamten
Papstwahl einordnen.
Im Namen der gesamten Redaktion möchte ich auch noch mal danken für alle Zuschriften, die wir über Instagram erhalten haben. Alles angekommen. Vielen, vielen Dank und schreibt uns gerne weiter. Und wir nehmen jetzt mal die Geschichte mit auf, was Auge gesagt hat. Rüdiger, drakonische Strafe, ja oder nein? Wir werden das abfragen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut in den Mai. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge.
Die wünsche ich euch auch. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.